Überraschend, dass der Glaube am Montag so ganz anders angefangen hat. Ich dachte, wir gehen so richtig voll rein, gleich in den Alltag. Und dabei haben wir beim Sonntag angefangen. Beim Sonntag angefangen. Und wir sollen ihn heiligen und feiern. Diesen Herrn, die Mitte des Lebens, die Narbe, um die sich alles dreht. Der Motor, der alles bewegt, das Herz, das alles durchpulst. Und das Tor, das alles öffnet. Und dann fiel mir das ein im Sinne von dem, was Karin Kaiser eben gesagt hat. Zuerst kommt die Anbetung. Zuerst der Sonntag. Sonst geht es uns so, wie ich mal in einem Slogan hörte, ohne Sonntag sind alle Tage Werktage. Das ist schlimm. Da fehlt dem Leben, da fehlt der Woche der Glanz, der Esprit. Ohne den Sonntag alles Werktag. Frage ist, ob das bei uns anders ist und ob wir als solche bekannt sind, wo der Alltag vom Sonntag her Prägung erfährt. Heute geht's also, nachdem das mal geklärt ist, und in dieser Woche habe ich so manches für mich auch, habe ich mir sagen lassen können und auch müssen von dem Autor. Ich fand das Buch übrigens ganz große Klasse. So klasse, dass ich ihn direkt angerufen habe am Freitag, ob er nicht der Referent unserer nächsten Freizeit sein kann. Heute geht's also in die Arbeitswelt, wo wir nach der Schöpfungsordnung 6 Tage zubringen sollen und wo die meisten von uns permanent im Ungehorsam leben. Sie arbeiten nämlich nur 5. Wo wir 40 Jahre zubringen in der Arbeitswelt. Überlegt, Mensch, wenn ich pensioniert werde, habe ich 48 Jahre gearbeitet. Mann, deshalb gehe ich so gebeugt und so weiter. 48 Jahre. Und genau in diesen Großteil unseres Lebens, da möchte das Evangelium hinein. Da möchte unser Herr hinein und möchte mitgestalten, uns umgestalten. Und er möchte, dass wir auch dort in der Arbeitswelt ihn wirklich ehren. Nun wird vielleicht mancher sagen, Mensch, Pastor, hast gerade ausgerechnet du dazu was zu sagen. Was bekommst du denn schon von meiner Arbeitswelt mit? Für dich müsste das Thema vielleicht umgedreht laufen. Aufbruch Sonntag. Wie kriegst du den Alltag von Otto Normalverbraucher in deine Predigt? Aber übrigens, ein Kollege von mir, der hat gesagt, ich möchte das Leben nochmal von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Und er hatte, glaube ich, mit 60 Jahren, hat er sich bei VW angemeldet und 6 Wochen am Fließband gearbeitet. 6 Wochen freiwillig am Fließband gearbeitet, morgens früh ist um 6 aufgestanden und so weiter. Und er hat gesagt, nachher habe ich die Welt ganz anders gesehen. Hab mehr Verständnis auch gehabt für manche derer, die sonntags unter meiner Kanzel sitzen. Also für mich das zu spät. Für den Nachfolger könnte das mal machen. 6 Wochen irgendwo hinschicken, wo er arbeiten muss. Nicht bei SAP, sondern irgendwo, wo er arbeiten muss. Und aber ich bin sehr dankbar. Ich habe auch 6 Jahre, 6 Jahre in einem vernünftigen Beruf mit vernünftigen Menschen zugebracht. Und ich habe auch in den Semesterferien immer gejobbt, an die Stanzmaschine gegangen und dann voll draufgehauen, was das Zeug hält. Das hat riesigen Spaß gemacht. Also von daher kenne ich mich auch ein bisschen aus. Glaube am Montag, Arbeitswelt, als ich den vorgegebenen Bibeltext gesehen habe, da habe ich doch ein bisschen Luft geholt erstmal und denke, musste das so unbedingt sein? Aber gehen wir mal ran. Ich bin der Meinung, ich möchte nie einen Text ausweichen, sondern voll rangehen. Bitteschön. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren Herren. Tut dies nicht nur, wenn sie euch dabei beobachten oder ihr von ihnen anerkannt werdet. Kolosser 3, wer eine Bibel hat übrigens. Entschuldigung. Von ihnen anerkannt werden wollt. Verrichtet eure Arbeit aufrichtig und in Ehrfurcht vor Gott. Denkt bei allem daran, dass ihr für den Herrn und nicht für die Menschen arbeitet. Als Lohn dafür wird Gott euch das Erbe geben, das er versprochen hat. Das wisst ihr ja. Denn Jesus Christus ist euer wahrer Herr. Wer allerdings Unrecht tut, der wird auch dafür den entsprechenden Lohn bekommen. Gott beurteilt alle Menschen gleich, egal welches Ansehen sie genießen. Ihr Herren, behandelt eure Sklaven gerecht und anständig. Denkt immer daran, dass ihr denselben Herrn im Himmel habt wie sie. Vor ihm sind alle Menschen gleich. Das ist der Text. Im römischen Weltreich gab es circa 60 Millionen Sklaven, so hat man mal geschätzt. Und Sklaven wurden so gehandelt, das sind keine Menschen, das sind keine Personen, das sind Sachen, das sind Gegenstände. Das sind, so hat Aristoteles und Plato gesagt, das sind lebendige Werkzeuge, deren man sich bedient. Und sie hatten nur Pflichten, sie hatten überhaupt keine Rechte. Und nun war Folgendes passiert, dass Sklaven zum Glauben an Jesus Christus gefunden hatten. Und das veränderte die Lage total. Nun war der entscheidende Unterschied zwischen Herren und Untergebenen, zwischen Sklaven und Sklavenherren wirklich dahin. Und für diese Sklaven, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen waren, da gab es nun eine ganz neue Entdeckung. In der Gemeinde des Christus empfangen wir eine ganz neue Wertschätzung und Würde. Und unter der Sonne des Evangeliums, da kann sich unsere Menschenwürde, die so viele Jahre mit Füßen getreten wurde und mit Verachtung, ganz neu entfalten. Christus hat auf ihren Stand wirklich mit seiner Sonne und seiner Liebe seinen Schein geworfen. Das war das eine. Dadurch gab es aber Spannungen. Spannungen zwischen den frommen Sklaven und den frommen Sklavenherren. Vielleicht haben die Sklaven damals gedacht, wenn ich meinem irdischen Herrn in der Gemeinde des Christus sogar den Kelch reichen darf, da darf ich alles machen, da empfange ich sogar den Bruderkuss. Warum soll ich ihm dann zu Hause noch die Stiefel putzen? Warum soll ich ihm aufs Pferd helfen und wieder einen Nebenmenschen spielen? Das sehe ich gar nicht ein. Christus hat mich zu einer neuen Würde geschaffen und deshalb akzeptiere ich auch nicht mehr meinen frommen Bruder, der Herr ist über mich als Sklave. Alle sozialen Unterschiede sind doch durch Christus belanglos und aufgehoben. So dachten sie. Und deshalb brachen eine ganze Menge fromm gewordene Sklaven aus ihrem Sklavendienst aus. Und andere, die brachen vielleicht nicht aus, aber die haben innerlich sich in eine Opposition gegeben. Die haben in der Tasche die Hände geballt und wollten revolutionieren. Das war der Background. Und hier hinein spricht Paulus diesen Text und er sagt, auch das lässt sich heiligen. Das lässt sich zur Ehre Gottes leben. Von Christus her mit seiner Hilfe und zu seiner Ehre gestalten. Interessant ist, wie Paulus das macht. Er tastet die ungerechten und unsozialen Verhältnisse nicht direkt an. Und er schreibt den Sklavenstand nicht ein für allemal als Ordnung fest, entwirft aber auch kein Programm zur Sklavenbefreiung. Sondern er sagt, Sklave bleibt, obwohl er Christus kennengelernt hat, zunächst mal Sklave. Es sei denn, dass dein Herr dir freiwillig sagt, komm, ich entlasse dich. Paulus geht das Problem von einer ganz anderen Stelle an. Er geht es von innen an. Vom Zentrum der christlichen Botschaft. Von der in Christus geschenkten Freiheit. Und unterhöhlt und entschärft diesen unseligen Sklavenstand. Und entzieht ihm den Giftzahn. Und er zeigt, was das Evangelium für eine Kraft hat, auch in einer ganz schwierigen Lebenssituation. Zeigt, welch eine Licht, eine Freude, eine innere Revolution sich auch in dunkle, schwere und ungerechte Situationen und Strukturen ausbreitet. Und ich werde gerade in diesem Augenblick erinnert an ein Zeugnis von Menschen, von einem Mann, der irgendwo im Gefängnis ganz tief durch musste um seines Glaubens willen. Und er hatte eine innere Freiheit. Und die Herren über ihn waren, die ihren Mut an ihm gekühlt haben, das waren an sich die Gebundenen. Durch Christus innerlich frei gemacht worden zu einer ganz neuen Stärke. Durch die Liebe des Christus und die durch ihn ermöglichte Bruderschaft wurde dieses Problem beispielhaft im Bereich der Gemeinde zunächst einmal gelöst. Und damit auch eine Voraussetzung geschaffen für die spätere Abschaffung des Sklavenhandels durch Wilberforce und Wesley. Das ist hochinteressant, wenn man sich damit mal beschäftigt, war 16. Jahrhundert, glaube ich. Wilberforce, der Sozialreformer, der Politiker, der dort etwas gesagt hat, und John Wesley von der Kanzel dagegen gesprochen hat. Und so wurde der Sklavenhandel dann abgeschafft im 16. Jahrhundert. Worin liegt diese Revolution? Paulus sagt den Sklaven, ihr seid in eine ganz neue Freiheit gesetzt durch den Christus. Auch wenn ihr äußerlich in der Gesellschaft noch unfrei seid, ihr habt einen ganz neuen Wert. Ihr seid wer, unabhängig von eurem Stand. Und den Herren sagt er, ihr seid und bleibt Herren. Aber ihr könnt eure Machtposition so nicht mehr ausüben wie bisher. Ihr steht unter einem ganz neuen Grundgesetz. Das ist das Gesetz der Liebe. Die soll euer Handeln bestimmen, auch gegenüber den Untergeordneten. Ihr Lieben, so beginnt Gottes Schöpfungsordnung, die Wiederherstellung, sich schon mitten auf Erden in den alten Strukturen, in den alten und zum Teil sündigen Strukturen auszuwirken und zu verwirklichen. Paulus hat hier nicht eine Änderung der Struktur herbeigeführt, sondern eine Veränderung des Menschen und ihn unter das Gebot der Liebe gestellt. Und damit ist er in Wirklichkeit frei. Die Frage ist, ob uns dieses Wort überhaupt was zu sagen hat, ob es nicht uninteressant ist, ob das nicht alles überholt ist. Gib doch Gott sei Dank keine Sklaven mehr, keine lebendigen Werkzeuge, die irgendwo nur gebraucht werden, obwohl ich das hier und da auch mal sehr vorschnell für meine Begriffe immer wieder höre, man würde ausgenutzt und so weiter. Wir haben Mitbestimmung, wir haben Gewerkschaften und vieles andere mehr. Gott sei Dank ist vieles anders geworden. Aber Verhältnisse der Über- und Unterordnung bleiben auch heute. Verhältnisse der Vor- und der Nachordnung. Dort, wo sich Einzelne einzuordnen haben und andere und das ausführen müssen, was andere angeordnet haben. Wir haben Arbeitgeber und wir haben Arbeitnehmer. Wir haben Chefs und Arbeiter und Angestellte. Wir haben Lehrer und Schüler. Wir haben Vermieter und Mieter. Und genau das geht ja bis in die Gemeinde hinein. Dass der Herr zum Beispiel Älteste beruft, die sollen die Gemeinde führen. Und er sagt im Hebräerbrief, dass die Gemeinde den Ältesten gehorsam folgen soll. Auch das steht dort. Wenige von uns sind so freie Menschen, dass sie tun und lassen können, was sie wollen. Wir leben alle irgendwo in Abhängigkeiten. Es bleiben Abhängigkeitsverhältnisse von Menschen untereinander und die sind manchmal nicht leicht. Und da stöhnt man auch manchmal. Ich weiß, wovon ich rede. Denn wir müssen immer wieder sagen, wir leben jenseits von Eden. Auch wir Frommen übersehen das manchmal und denken, wir hätten schon himmlische Zustände. Wir leben alle jenseits von Eden. Und auch die ganze Arbeitswelt, Schöpfungsbericht, Kapitel 3, 1. Buch Mose, die ist von Dornen und Disteln umgeben, so heißt es dort. Und da leben wir alle miteinander drin. Und deshalb können wir nicht ein Kuckucksheim, ein Wolkenkuckucksheim in irgendeiner Weise aufbauen. Niemand wird dort nur Positives haben, sondern wird auch schwere Tage haben, wird auch Lasten zu tragen haben. Auch Christen, und das bleibt so, bis unser Herr wiederkommt. Und bis er die Strukturen wirklich ändert, sodass nur noch Gerechtigkeit an der Stelle zu sehen ist. Die Frage ist, wie kann ich mich als Christ bewähren? Wie kann ich weise leben in einer Situation, in die mich der Christus hineingestellt hat? Ob ich nun Chef bin oder ob ich kein Chef bin, Angestellter. Hier wird nicht alles gesagt, was zum Thema Arbeit, geschweige denn auch zum Problem der Arbeitslosigkeit zu sagen wäre. Aber hier gibt's einige Hinweise, einige Grundlinien, die auch für uns von diesem Text noch gelten und die sich auch in wechselnden Struktursituationen, Sozialstrukturen wirklich auszahlen und die man beachten muss. Lasst mich einige Dinge mal sagen. Paulus spricht zunächst die Arbeitnehmer an. Und er sagt, ihr Sklaven, ihr, die ihr anderen Menschen zu folgen habt. Und er belässt es dabei. Nicht jeder von uns hat die gleiche Funktion. Es gibt Erste und es gibt Zweite. Es gibt Chefs und es gibt Untergebene. Und einige führen und andere sollen sich führen lassen. Ein jeder bleibe in dem Stand, in dem Gott ihn zugemessen hat. 1. Korintherbrief, Kapitel 7. Sicher ist der Chef nicht unser Gott. Und deshalb soll man auch Chefs nicht anhimmeln. Und soll auch Ärzte nicht anhimmeln. Unser Chef ist im Himmel, wenn ich das mal so platt sagen darf. Der Platz ist besetzt und alles andere hat sich einzuordnen. Aber unser Vorgesetzter ist unser irdischer Herr. Wörtlich heißt es hier, er ist Herr nach dem Fleisch. Das heißt, der ist schwach, der hat schwache Seiten, der ist vergänglich und der ist fehlerhaft. Denken wir jetzt nur an unseren Bundespräsidenten Wulff. Da sehen wir das und leiden und sind gespannt, kommt wieder da eine Nachricht und wieder was Neues und dieses unselige Verfahren da an der Stelle. Er ist ein irdischer Herr nach dem Fleisch und dazu gehört Menschlichkeit, dazu gehört auch Fehlerhaftigkeit. Seien wir barmherzig gegenüber denen, die irgendwo in einer gewissen Position stehen. Als solche aber sind sie trotzdem eure Herren und sollt ihr ihnen folgen. Es gibt eine Grenze für Christen, nämlich die Grenze, dass sie mich zur Sünde gegen Gott und sein Gebot verführen. Da muss ein Christ Nein sagen. Und das fängt ja im Alltag zum Beispiel dort an, wo der Chef sagt, und ich weiß, wovon ich da rede, wo der Chef sagt, wenn der und der gleich anruft, dann sagen Sie bitte, ich bin nicht da. Und dann wird ein Christ sagen, lieber Chef, du kannst fast alles von mir verlangen, aber da kann ich nicht. Das kann ich. Ich kann für Sie nicht lügen. Ich kann für Sie nicht lügen. Christen respektieren ihre Vorgesetzten und folgen auch ihren Anweisungen. Ich hoffe, ich sage nichts Neues. Übrigens, vergessen wir eins nicht. Das ist ganz wichtig in dem Zusammenhang. Bitte. Jesus, unser Herr und Meister, hat einen Beruf ausgeübt. Der hat mit den Händen gearbeitet. Der hat nicht nur gepredigt. Und er hat durch Ein- und Unterordnung Gehorsam gelernt, heißt es im Hebräerbrief. Gelernt. Er musste sich auch einem Meister unterordnen. Der hat etwas angewiesen und Jesus hatte es auszuüben. Und er hat das getan. Ich finde es hochinteressant, gerade diese Bibelstelle, dass Jesus, unser Bruder, gelernt hat, sich unterzuordnen, sich unter Autoritäten einzufügen und deren Anweisungen, sofern sie nicht die Ehre Gottes berührten, dann auch wirklich ausgeführt hat. Die Frage ist, wie ist das denn mit nichtchristlichen Chefs? Soll man denen denn auch folgen? Auch ihnen gegenüber gilt die Achtung. Und wir sollen keinen Anlass geben, damit Gottes Ehre gelästert wird. Und wie ist das mit den unmöglichen Chefs? Ich frage jetzt nicht, wer hat einen unmöglichen Chef? Wie ist das mit dem unmöglichen Chef? Ich fand eine Bibelstelle, bitte. Seid untertan und erweist den nötigen Respekt nicht nur den gütigen und freundlichen Herren, sondern auch den launischen. Oh, da bin ich einige Jahre zurückgegangen. Da denke ich noch, wie gesagt, wo ich noch einen vernünftigen Beruf hatte. Da war ich einer Frau unterstellt und sie war schon sehr launisch. Und dann hatte sie ein Leiden, das war Migräne. Und wenn sie Tage der Migräne hatte, oh, dann hat der ganze Betrieb schon fast gezittert. Und wenn ich dann zu ihr musste, das war ganz schwierig. Das war ganz schwierig, mit ihr vernünftig zu reden. Und wenn ich dann mal wieder Ware verkaufen musste, die sie eingekauft hatte, habe ich manchmal gesagt, an dem Tag muss sie Migräne gehabt haben. Und ich muss die Sache ausbaden. Ich hätte sie manchmal, entschuldigt bitte und sag's nie weiter, ich hätte sie manchmal erschlagen können. Und ich bin in meiner Junggesellenbude damals die Wände rauf und runter gelaufen. So hat die mich manchmal auf die Palme gebracht. Und ich musste beten, um das auch unter die Füße zu kriegen. Und hier heißt es, Freunde, in der Luther-Übersetzung, auch den launischen Chefs sollt ihr untertan sein. Übrigens, dass der Herr es zugelassen hat, dass ich auch Jahrzehnte unter Migräne gelitten habe, Da habe ich im Nachhinein manchmal Abbitte getan. Aber oh Herr, jetzt verstehe ich, was für schlimme Tage die gehabt haben, was für Blitze wirklich im wahrsten Sinne durch ihren Kopf gegangen sind. Also ich habe oftmals Abbitte getan an der Stelle. Das, liebe Freunde, ist auch eine Demutsschule. Das ist ein geistlicher Schleifstein. So habe ich das empfunden. Und wo ich herausgefordert worden bin, auch mal wirklich zu überwinden. Nicht nur mit Menschen, mit denen man leicht umgehen kann, sondern Menschen, wo man schlucken kann und die einen bis zur Weißglut reizen können. Das ist möglich auf dieser Erde. Und das ist auch möglich für Christen. Aber Freunde, uns steht etwas zur Verfügung, was andere Menschen nicht haben. Nämlich die Liebe des Christus und die Kraft des Christus. Und wo wir uns auch ihnen gegenüber anders verhalten können und auch in der Unterordnung bleiben. Wir haben nicht das Recht, an der Stelle auszubrechen. Viele Christen reiben sich an ihren Vorgesetzten wund und sie werden darüber griesgrämig. Das ist sehr schade. Hier muss man eine Entscheidung treffen. Wirklich eine geistliche Entscheidung vor dem Christus. Und darum ringen, dass man das unter die Füße kriegt. Einige Hinweise, wie dieses wirklich die Autorität eines Vorgesetzten zu achten, ausüben soll. Da schreibt Paulus hier: in allem. Manchen arbeiten nur dann gut, wenn der Chef in der Nähe ist. Und danach schlampern sie wieder. Das geht für einen Christen nicht. Ein zweiter Aspekt, der wird in der Luther-Übersetzung beschrieben, nicht mit Liebedienerei. Das heißt, man soll sich nicht einschmeicheln. Man soll nicht Radfahren beim Chef. Süßholz raspeln, das wird sich auf Dauer nie auszahlen und das bringt auch nie Respekt ein. Interessant ist, ich habe manche Kontakte auch zu Christen, die große Firmen führen, und dass sie sich manchmal beklagt haben, dass Brüder und Schwestern, die in ihrer Firma angestellt sind, dass sie immer Ansprüche auf eine Sonderbehandlung an sie stellen. Du, wir sind doch Brüder und wir betreffen uns doch Sonntag in der Gemeinde und singen miteinander. Das muss ich doch an der Arbeitsstelle irgendwie auszahlen. Also mit einem Sonderbonus oder wenn ich mal frei haben will, dann drückst du ein Auge zu und so weiter. Da hat mancher Chef schon mal sein Leid geklagt über die Brüder und Schwestern. Ihr Lieben, ich fand auch hier einen interessanten Satz im 1. Timotheusbrief. Wenn jemand einen Christen zum Chef hat, soll er ihn nicht weniger achten, weil er ein Bruder ist. Er soll ihm sogar noch besser dienen. Ihr Lieben, dass wir nicht Extrawürste einklagen. Wir sind doch Brüder, also musst du doch bei mir mich auf eine gewisse Position hinbringen und so weiter und so fort. Ganz gewiss nicht. An der Stelle sollten wir sehr, sehr sauber sein. Wir sollten aufrichtig, geradlinig und offen sein. So an der Stelle arbeiten. Und dann heißt es dort mit Psyche, mit Seele, mit Herz arbeiten. Man kann nicht einfach Tag ein, Tag aus seinen Dienst ohne Herz versehen. Einfach nur die Arbeit abreißen, ich darf es mal so sagen. Das ist nicht drin. Und dann können wir auch kein gutes Zeugnis sein an der Stelle. Mit innerer Beteiligung, mit Herz, mit Lust und Eifer und auch gern. Ich kann es mir nicht vorstellen, auf Dauer nicht gern zu arbeiten. Das geht nicht gut. Ein wichtiges Wort für Arbeitnehmer. Manchmal hat man den Eindruck, dass Christen die Arbeit als ein lästiges Übel ansehen. Das muss man ja nun mal, um die Brötchen zu verdienen. Man will ja auch nicht gerade verhungern. Und dann muss man halt arbeiten, leider. Ich betrachte Arbeit auch als einen Segen, so verstehe ich sie auch, von Gott her. Und ich leide mit jedem, dem das aus welchem Grund auch immer zurzeit nicht möglich oder ermöglicht wird. Manche sehen die Arbeit als lästiges Übel und nach Feierabend beginnt eigentlich das eigentliche Leben. Entweder in der Freizeit oder in der Gemeinde im Reich Gottes. Das erlebt man immer wieder. Ihr lieben Freunde, das kann so nicht sein. Das kann nicht sein. dass ich einen Großteil meines Lebens so verschleudere. Ein christlicher Arbeitnehmer, der wird seinen Chef akzeptieren und respektieren. Und er wird auch nicht nach oben treten. Das ist ein beliebtes Spielchen, immer nach oben auch zu schimpfen. Weil die da oben ja uns ausbeuten und vieles andere mehr. Paulus drückt das so aus, nach der Luther-Übersetzung, wir sollen nicht wieder bellen. Wieder bellen. Immer in dieser Opposition gegenüber den Chefs und Verantwortungsträger leben. Ich denke, ein Christ wird für den Chef danken und für ihn beten. Ich weiß nicht, ob der Christ immer das beste Pferd im Stall sein muss, der beste Arbeiter, der beste Angestellte und so weiter, aber ein Christ sollte sein Bestes geben. Sein Bestes. Kann sein, dass wir da unterschiedlich sind, und das sind wir, aber mein Bestes, dazu bin ich verpflichtet, dass ich das gebe. Und ich sollte natürlich auch in der Abwesenheit meines Chefs meinen Dienst gut tun. Nicht leichtfertig krank feiern. Ich werde das nie vergessen, als ich bei der Bundeswehr war. Montags morgens waren die Reviere, also die SAN-Bereiche, die waren immer voll. Das heißt, die vielen Soldaten, die wollten sich das Wochenende ein bisschen verlängern. Montags morgens hat man im SAN-Bereich rumgelungert. Nicht leichtfertig krank feiern. Das bedeutet auch eine Sauberkeit, eine Ritterlichkeit gegenüber dem anderen Geschlecht am Arbeitsplatz. Liebe Freunde, da sollten sich Christen auch auszeichnen. Dass man hilfsbereit ist und absolut ehrlich. Absolut ehrlich. Ich habe mich erinnert an meine Zeit in einer Firma, und da hatten wir jede Menge Werbegeschenke. Und ich merkte, wie die Angestellten die Werbegeschenke einfach sich selber bedienten. Ich habe das nicht gemacht. Ich habe den Chef gefragt, sagen Sie mal, das und das könnte ich ganz gut gebrauchen. Darf ich das mitnehmen? Darf ich das mitnehmen? Da fangen die Dinge an, im Kleinen sauber zu sein. Da lässt doch der Bundespräsident zurzeit grüßen, oder? Da merkt man das doch. Keine Privattelefonate, wenn das nicht ausdrücklich erlaubt ist. Da mache ich als Christ nicht mit. Und da bin ich vorsichtig, und ich würde sagen, da bin ich sogar übervorsichtig an der Stelle. Oder wie ich die Spesenabrechnung mache. Man wird ja herausgefordert, fast zum Schwindeln. Welchen Betrag, wenn ich beim Taxi fahre irgendwo, bin der Dienst in Verrichtung, welchen Betrag soll ich einsetzen? Ich sage den, der da auf der Uhr steht. Und nichts anderes, was ich dann abrechne. Und wir wissen, dass das eine beliebte Falle ist heutzutage, um Menschen loszuwerden, die man gerne loswerden möchte. Deshalb lasst uns dort übergenau sein. Spesenabrechnung, Kilometergeld. Und ich sage, das tun doch alle. Und wenn das alle tun, dann werde ich das als Christ nicht tun. An der Stelle wird auch Charakter geformt. Und da möchte uns Christus in eine Ehrlichkeit und in eine Gradlinigkeit hineinbringen. Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles, als würdet ihr es dem Herrn tun. Das Leben beginnt zwar nicht am Montag, sondern am Sonntag. Mit der Auferstehung Jesu Christi und unserer Anbetung. Er ist der Herr. Gestern und heute und in alle Ewigkeit. Das ist ganz wichtig. Deshalb weiß ich, ich lebe nicht nur wegen der Arbeit. Ich werde die Arbeit ernst nehmen und sehr ernst nehmen, davon rede ich. Aber ich lebe nicht, um aus der Arbeit einen Götzen zu machen, die mich total im Griff hat und die mich total gefangen hält. Und ich denke, dass der Sonntag und die Heiligung des Sonntags ein wirksames Mittel ist, damit das nicht auch unter der Hand geschieht. Ich weiß, wie ich selber darum kämpfen muss an der Stelle. Dass ich mich von der Leistung letztendlich nur antreiben muss. Das weiß ich als Christ. Hier habe ich in der Vorbereitung auch an das Los der unverschuldeten Arbeitslosen gedacht, die vielleicht krank sind und nicht so können, wie sie gerne möchten, oder aufgrund der Arbeitslage, Wirtschaftslage wirklich hier keine Möglichkeit finden zurzeit. Ich finde, das Evangelium ist in aller Schwierigkeit und vielleicht auch in aller bleibenden Problematik eine wirksame Hilfe. Auch da, Leistung und Arbeit werden meinem Leben letztlich nicht den Sinn und die Würde geben. Letztlich nicht. Die empfange ich von meinem Herrn und die bleibt. Die bleibt auch im Los der Arbeitslosigkeit, auch im Los des Krankbleibens. Meine Ehre und meine Würde, die ist von meinem Herrn gesichert. Das Leben ist zweckfrei gemacht. Nur ein Ziel und eine Anordnung haben wir, dass wir Gott ehren. Das steht über allem. Alles andere kann sehr, sehr unterschiedlich sein an der Stelle. Der Gottesdienst ist nicht auf 1,5 Stunden beschränkt, sonntags morgens, sondern Gottesdienst geht weiter, Montag, Dienstag und die ganze Woche. Gottesdienst wird auch gefeiert im Büro, bei der Bügelwäsche und im Seminar. Übrigens, wir sind auch Gemeinde Gottes, wenn wir nicht in der Haberstraße versammelt sind. Ich weiß nicht, ob uns das allen bewusst ist. Wir sind Gemeinde Gottes, auch wenn wir uns nicht sehen. Gemeinde Gottes an den unterschiedlichen Orten in dieser Stadt. Christus ist der Herr über jeden Tag der Woche. Und Gottesdienst geht 24 Stunden lang. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Beruf und Arbeit, bitte. Oh, wo sind wir da ein bisschen weiter schon, glaube ich, oder? Nein, zurück. Irgendwo steht da. Beruf und Arbeit sind Gottesdienst. Und wir wollen wirklich diesen Herrn ehren, auch im Alltag. Es geht also nicht, dass ich sonntags den Herrn anbete und sage, Herr, ich liebe dich über alles und auf der Arbeit bin ich ein bekanntes Schlitzohr. Das ist einfach so nicht möglich. Es geht um eine Einheit. Und wir lesen einmal jetzt die beiden Bibelstellen, bitte. Arbeite so, dass ihr keinen Anlass zur Lästerung Gottes gebt. Mensch, der will Christ sein. Und wie schludrig der seine Arbeit macht. Das geht an der Stelle nicht. Oder lebt so und arbeitet so, dass ihr Gott eine Zierde, eine Ehre seid. Werbung für Christus. Arbeit wird nicht vergötzt, aber geheiligt. Das bewahrt vor Schlamperei. Aber das motiviert auch, das Beste zu geben. Das, was ich geben kann. Die Frage ist, warum fällt es uns so schwer, den Alltag als Dienst für Christus zu sehen? Ich habe mal 4 Gründe zusammengetan. Das ist einmal die Routinearbeit. Das kann einen ja mürbe machen. Also ich habe da wochenlang an der Stanze gearbeitet und die schweren Eisenplatten bewegt. Jeden Tag dasselbe. Kannst du den Kopf manchmal abschalten. So ist es. Und das geht vielleicht anderen auch so an der Stelle. Immer am Fließband stehen, Staub und die Wäscheberge und die Windeln. So vieles andere. Das macht es uns schwer, darin wirklich auch einen Dienst, einen Gottesdienst zu sehen. Das ist zweitens Gedankenlosigkeit. Und man spult die Arbeit einfach so ab. Und man bringt das nicht in Verbindung mit dem Christus. Mir fiel ein Satz von Martin Luther ein, er sagte einmal, die Magd, die die Kühe gemolken hat, die hat Gottesdienst gefeiert. Die Magd, die die Kühe gemolken hat, das ist Gottesdienst. Und das Dritte, das ist, dass wir vielleicht eine Aufspaltung vornehmen in weltlich und geistlich. Es gibt weltliche Arbeiten, Computer und vieles andere mehr und Windeln und so weiter. Und dann gibt's eigentliche Arbeiten im Reich Gottes. Ihr Lieben, wenn wir das aufspalten, dann werden wir irgendwo schizophren und dann werden wir wirklich gespalten. Und dann leben wir in 2 Welten und das ist verhängnisvoll. Wenn ich mit einem Bein auf der Scholle bin und mit dem anderen Bein in der Scholle stehe. Es ist wichtig, dass das zusammengehalten wird. Und das möchte unser Herr. Wir können unseren Herrn auch ehren im Alltag. Und das ist auch ein Dienst, der wirklich zu seiner Ehre geschieht. Und ein letzter Grund, der fiel mir noch ein. Ich stehe nicht in dem Beruf, den ich mir eigentlich wünsche. Ich hatte so tolle Ziele, so tolle Vorstellungen. Und ich komme einfach in die Laufbahn nicht rein und vieles andere mehr. Ihr Lieben, ja, das kann leider wirklich sein, dass ich meinen Traumberuf nicht ausüben kann. Und dass ich jetzt irgendwo anders arbeite. Und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Ich kann zeitlebens dahinterher jammern. Und zeitlebens sagen, ich erreiche das nicht. Und ich werde mich selber unglücklich machen. Oder ich treffe eine Entscheidung vor Christus. Und sage dazu ja, mindestens so lange, bis er uns vielleicht eine andere Tür auftut. Und dann werde ich feststellen, das wird meinen Arbeitsalltag verändern. Eure ganze Arbeit tut von Herzen dem Herrn und nicht den Menschen. Das ist manchmal unser Problem. Das geht mir genauso. Ihr denkt, oh, du hast gut, du hast nur mit geistlichen Dingen zu tun. Ich muss auch immer wieder an der Stelle diese Kurve kriegen. Ihr Lieben, aber da steckt eine Chance drin. Und auch der Antrieb, das Beste zu geben. Und da auch das Geschenk des Zufriedenseins und der Dankbarkeit. Was wir für ihn tun, und wenn wir den Herrn damit ins Boot nehmen, dann wird das auch von Freude begleitet sein. Übrigens, Paulus sagt ja, denkt doch mal daran, ihr werdet in der Ewigkeit belohnt werden. Ich habe mich gefragt, Paulus, meinst du wirklich, das zieht? Meinst du, das zieht hier uns als Arbeiter, als Angestellte, dass wir in der Ewigkeit, dass du auch mal nachfragst, wie wir die Arbeit gemacht haben? Zieht das, motiviert uns das an der Stelle? Diese Ewigkeitsperspektive kann eine wirksame Hilfe sein, dass ich nicht resigniere, sondern dass ich mich bewähre, auch eventuell in Durststrecken durchhalte und mich nicht selbst bedauere und ums Leben betrüge. Lasst mich noch etwas sagen, auch zu einer Herausforderung als Arbeitgeber. Fiel übrigens auf, dass Paulus den Angestellten, den damaligen Sklaven, so viel schreibt und den anderen nur so viel. Vielleicht gab es viel weniger, ich weiß es nicht so genau. Ihr Herren, behandelt eure Untergebenen gerecht und anständig. Denkt immer daran, dass ihr denselben Herrn im Himmel habt wie sie. Vor ihm sind alle Menschen gleich. Christen in der Position eines Chefs, eines Vorgesetzten, sind nicht größer und wertvoller als ihre Untergebenen. Sie haben nur eine andere Funktion auf Erden, aber keinen größeren Wert bei Gott. Und sie sind auch Christus gegenüber verantwortlich. Er ist letztlich ihr Meister und ihr Chef. Und ihm werden sie auch Rechenschaft ablegen an der Stelle. Ihr Herren dieser Welt, schreibt Paulus, bedenkt, dass ihr nicht herrenlos, nicht autonom, nicht keinem verantwortlich seid, auch wenn ihr vielleicht keinen mehr über euch habt. Er ist euer Meister, er ist euer Chef. Und deshalb ist es wichtig, wie du dein Geschäft führst, wie du das Team leitest, wie du die vorgeordnete Position und damit auch ein Stück Macht, wie du die ausübst, selbstherrlich oder demütig. Lebt das, ihr Chefs, was gerecht und anständig ist. Und denkt daran, dass Untergebene nicht nur eine Arbeitskraft haben, sondern dass sie Geschöpfe Gottes sind. Das muss uns bei jedem Menschen neu durchziehen. Und dass selbst der Konkurrent noch Ebenbild Gottes ist und nicht mein Feind. Ebenbild Gottes. Und mit dem Gott auch noch was vorhat. Und dass der Mitarbeiter auch zuerst Mitmensch ist. Von Gott gewollt, geliebt und gebraucht. Und deshalb wird ein guter Chef, der sich Christus unterstellt, auch immer ein Herz und ein Ohr haben, so wie sich die Möglichkeit bieten und seine Zeit erlaubt, auch für das ganz Mitmenschliche seiner Untergebenen. Und er wird selbstverständlich einen angemessenen Lohn zahlen, menschenwürdige Arbeitsbedingungen und nichts verlangen, was gegen Gottes Gebote ist. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Der Satz tut unwahrscheinlich gut. Der tut sehr, sehr gut. Es hat jemand mal so gesagt, vor Gott heißt es nicht mehr Herr Professor Dr. Müller oder Schreibkraft Schulze, sondern einfach nur Schulze und Müller. Kein Ansehen der Person. Das richtet uns und das ist gut so. Das macht mit mir was, das macht mit jedem etwas. Blaues Blut und Titel und Orden haben nur auf der Erde Geltung, aber nicht vor diesem Herrn. Ihr Lieben, ich glaube nicht, dass ich heute Morgen was Neues gesagt habe, dass ich heute Morgen etwas Spektakuläres gesagt habe. Ich habe an sich nur gesagt, dass Christus uns in unserem Alltagsarbeit, in unserem Arbeitsalltag prägen und heiligen will. Und dass er uns durch seinen Heiligen Geist helfen will, dass wir uns in unserem Stand bewähren. Er wirkt erneuerte Beziehungen und auch ein neues Miteinander. Und wer sich von Christus prägen lässt, wer sein Herz und sein Ohr am Christus hat, der wird anders. Der sein Menschenbild übernimmt, der wird anders führen und der wird auch anders Autoritäten folgen. Mutter Teresa hat den Satz gesagt, und damit schließe ich: Christus wird uns letztlich nicht fragen, wie viel wir geleistet haben, sondern mit wie viel Liebe wir unsere Taten vollbracht haben. Ich wünsche uns, dass wir diese Dinge in dieser Woche so richtig durchdenken, auch in den Hauskreisen. Und dass wir Christus mit an unsere Arbeitsplätze nehmen, egal welche Funktion wir bekleiden. Amen.